ARD.
Vor allem habe ich dir Sachen erzählt, die habe ich wirklich noch keinem erzählt.
Ja, ist das so?
Ja, so einige.
Okay.
Happy Birthday. Ein 3 nach 9 Spezial zum 60. Geburtstag von Harpe Kerkeling.
Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Judith Rakers und ich bin die Gastgeberin bei dieser kleinen, aber feinen Geburtstagsfeier, die wir hier heute veranstalten. Es fühlt sich für mich ein bisschen an wie bei Miss Sophie aus Dinner for One, denn obwohl ich nur einen Gast habe, wird der Raum hier gleich rappelvoll sein. Denn mit dabei sein werden auch noch Königin Beatrix.
Hallo.
Beatrix, hallo.
Hannilein.
Also Tag, ich heiße Hannilein.
Siegfried Schwäbli.
Hallöle, grüß Göttle.
Und natürlich auch Horst Schlemmer.
Ich will euch mal was sagen. Wie heißt der Abt Kerkeling? Wird 60.
Exakt. Hinter all diesen Personen steckt nämlich ein Mann, der jetzt seinen 60. Geburtstag feiert. Harpe Kerkeling, einer der beliebtesten deutschen Künstler, der so gut wie alle Preise gewonnen hat, die es in Deutschland zu gewinnen gibt. Er hat als Autor Millionen Bestseller geschrieben, ist erfolgreicher Synchronsprecher und auch noch Regisseur und Schauspieler. Und das, obwohl er zwischendurch auch einfach mal weg war und sich auch insgesamt eher rar macht. Diesen Mann muss man feiern und das tun wir heute hier. Auch noch in der ARD-Mediathek mit einer neuen Doku, in der unter anderem auch Günther Jauch seine Bewunderung für Harpe Kerkeling ausdrückt.
Ja, weil der Mann deutsche Fernsehgeschichte, deutsche Humorgeschichte geschrieben hat.
Und das Motto für heute hat Harpe Kerkeling schon vor über 30 Jahren in seiner legendären Total-Normal-Sendung vorgegeben.
Heute wird gefeiert, bis die Schwarte kracht. Wir feiern was ganz Spezielles, was ganz Schönes, woran Sie viel Freude haben werden, nämlich mich.
So. Und damit hallo Harpe.
Hallo Judith, das ist aber ein schöner Einstieg.
Oder?
Ich bin froh, dass die Hörer nicht sehen, dass ich ein bisschen rot geworden bin. Das ist sehr lieb, danke. Ich freue mich über die Einladung.
Ich finde das total schön, dass jemand wie du, der so viele Erfolge gefeiert hat, noch gerührt ist, wenn Menschen ihn loben.
Ja, sehr. Das rührt mich immer. Das wird hoffentlich auch nicht aufhören. Auch das mit dem Loben übrigens nicht, weil ich höre das natürlich auch gerne. Das geht ja runter wie Öl.
Ja, sag mal, hattest du eigentlich gerade ein Störgefühl, weil ich Harpe gesagt habe?
Warum? Nö.
Weil ich habe mal gelesen in einem Interview, dass es HP, also mit
Nein,
der Betonung auf dem P ist.
Ich habe mich dran gewöhnt. Also damals mein erstes Management, Manfred Schmidt, leider vor ein paar Monaten verstorben, der kam auf die Idee, Hans-Peter ist kein vernünftiger Name. Wir machen daraus HP. Und ich fand, das klang schön großkotzig. Da habe ich mich dann für HP entschieden. Kein Mensch hat das außer mir und Manfred Schmidt jemals so ausgesprochen, sondern die Leute haben gesagt, Hoppe, ist der Hoppe. Noch schlimmer ist beispielsweise der Harpe, so heiße ich in Bayern. Und in Sachsen bin ich der Herpe. Also insofern.
Der Herpe, das klingt wie eine Krankheit.
Der Herpe, ja, ja.
Wir beide haben uns gerade erst persönlich kennengelernt und trotzdem hast du mir das Du sofort angeboten. Bist du jemand, der eigentlich eher schüchtern und vorsichtig ist, wenn er jemand neu kennenlernt? Oder bist du der Junge aus dem Ruhrpott, der so direkt drauf zugeht?
Beides. Also schüchtern würde ich sagen, bin ich nicht mehr. Ich war als junger Mann war ich schüchtern. Das hat sich im Laufe der Jahre gelegt. Aber ich bin auch nicht so extrovertiert. Ich gucke mir erstmal Menschen an und will erstmal begreifen, wie ticken die, ohne dass sie ein Wort sagen. Meine Großeltern waren auch ein bisschen so. Und das ist keine Schüchternheit, das ist auch keine Introvertiertheit. Es ist so ein Abwarten und erstmal gucken und dann friemel ich mich da rein.
Sich reinfühlen in den anderen erstmal kurz.
Ja, das ist mir wichtig, zu kapieren, wo ist der andere gerade, was fühlt der. Und das wirst du auch erleben. Oft ist das so, dass Menschen, die man aus den Medien kennt, die treffen wir ja dann häufiger. Mhm. Manchmal sind die genauso, wie wir erwarten. Du bist zum Beispiel, finde ich, so, wie ich erwartet habe. Hab gedacht, die hat Humor. Die hat immer so blitzende, lachende Augen. Aber es gibt eben auch das Gegenteilige.
Das wäre ich rot.
Ja, dass man jemanden trifft und sich denkt, ach du liebes Bisschen, ja. Da hatte ich mir aber doch irgendwie was anderes erhofft.
Weißt du, dass wir eine ganz große Gemeinsamkeit haben?
Wir sind Westfalen. Dann ja. Ist das eine.
Ja.
Und die andere?
Wir sind beide Katzenmenschen.
Ah, richtig, ja. Stimmt. Ja, du bist auch ein Katzenmensch.
Richtig. Ich habe aktuell 3 Katzen. Und du?
Also, wie viele Katzen habe ich? Die sind in Umbrien, an unserem Ferienhäuschen.
Italien.
Und wenn wir da sind, dann sind es quasi halbe Hauskatzen. Ansonsten sind sie semi-wild und entweder der Herr, der unseren Garten macht, oder die Dame, die das Haus versorgt, kümmern sich dann um die Katzen. Es sind 5. Wobei 2 von den Katzen gar nicht wissen, dass sie unsere Katzen sind. Ich glaube, die haben das nicht mitbekommen, dass wir sie adoptiert haben, aber wir füttern sie.
Kannst du das denn aushalten, wenn du dann in Deutschland bist, dass du ohne Fellnase sein musst?
Ganz schrecklich, wirklich, wirklich schwierig. Wir sitzen dann auch manchmal da, mein Mann und ich, wenn so ein Bild aufploppt von unserer Katze und denken, oh, unsere Kitty, wo ist sie jetzt wohl? Aber die Katzen kriegen das besser hin ohne uns, als wir ohne sie.
Da hast du in der Tat recht. Du beschreibst das ja auch sehr schön in deinem Buch, das du vor ein paar Jahren vorgelegt hast. Pfoten vom Tisch, meine Katzen, andere Katzen und ich. Ich bin ein großer Fan dieses Buches.
Danke.
Weil es nicht nur lustig ist, sondern weil du auch so viel Wissen vermittelst über Katzen in diesem Buch.
Ja, es war mir eine Herzensangelegenheit, wobei die Idee tatsächlich gar nicht von mir war, dieses Buch zu schreiben, sondern ich glaube, ich bin meiner Lektorin mit meinen Katzengeschichten so auf den Keks gegangen, dass sie irgendwann gedacht hat, oh, lass sie ein Buch drüber schreiben und dann ist endlich Ruhe. Und das habe ich gemacht und war selber eigentlich erstaunt, was ich so über die Jahre da angesammelt hatte an Wissen und auch an gefühlter Erkenntnis, was diese Tiere betrifft. Denn es sind besondere Tiere. Alle Tiere sind besonders. Aber Katzen sind nochmal im Besonderen besonders.
Wir beide haben ja keine Kinder. Und,
das klingt so dramatisch.
Ja, ist es ja.
Wir beide haben keine Kinder. Ja, es hat halt bei uns nicht geklappt.
Wir haben flauschige Kinder.
Ja.
Wir haben fällige Kinder. Aber ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch so machst. Wenn man so in Runden ist, deswegen ist das dann so traurig gemeint gewesen, auch wenn alle so ihre Kinder und jetzt sind es ja Enkelkinder-Fotos austauschen, ne?
Ja.
Dann zeige ich immer demonstrativ meine Katzenfotos.
Ja, mache ich auch, ob die Leute das wollen oder nicht.
Ja.
Ich zeige auch immer meine Katzenbilder, die habe ich immer dabei. Weißt du was, zum Thema Kinder möchte ich dir sagen. Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, ich finde Kinder was ganz Wunderbares. Und ich hätte schon auch gerne welche gehabt, aber wenn wir ehrlich sind, Kinder kommen doch in der Regel nie nach den Eltern, sondern die Kinder kommen immer nach den Geschwistern. Und mein Mann und ich haben gesagt, also wenn die Kinder, die wir hätten, nach unseren Geschwistern kommen, dann ist es eigentlich ganz gut, dass wir Katzen haben.
Er sitzt übrigens hier mit im Raum. Wir befinden uns hier in einem Saal, in einem Hotel und ich sehe ihn und er lacht herzlich. Happe, mittlerweile ist ein neues Buch von dir erschienen mit dem Titel Gebt mir etwas Zeit, meine Chronik der Ereignisse. Und allein vom Titel her klingt es wie eine Art Rückblick auf dein Leben, was es ja zum Teil auch ist. Aber es ist noch viel mehr, finde ich. Warum erscheint dieses Buch gerade jetzt?
Tatsächlich ist auch das zufällig. Das ist jetzt nicht geplant zum 60. Geburtstag. Ich hatte meine Recherche jetzt einfach abgeschlossen in der Ahnenforschung und ich weiß auch nicht so recht, wie ich dieses Buch Gib mir etwas Zeit beschreiben soll. Ich sage jetzt immer, es ist eine Autobiografie durch die Jahrhunderte, weil ich das Gefühl habe, dass so wahnsinnig viel von mir natürlich auch in meinen Ahnen steckt und umgekehrt vor allem viel von meinen Ahnen in mir. Und es ist so der Versuch zu ergründen, woher komme ich, wo gehe ich hin? Und damit verbunden natürlich auch immer die Frage, woher kommen wir alle? Wo gehen wir hin? Können wir was lernen aus den Fehlern unserer Ahnen? Ist es möglich überhaupt zu recherchieren, sagen wir mal bis ins 13., 14. Jahrhundert zurück? Und tatsächlich, das geht heute. Und das ist unglaublich, was man da findet. Und ich habe so den Eindruck, dass dieses Ahnennetz, in das wir eingebunden sind, dass das auch über den Tod der Menschen hinaus irgendeine starke Wirkkraft hat. Sei es durch die Genetik oder durch irgendwas anderes. Dem Ganzen liegt irgendetwas Mystisches zugrunde und dem glaube ich da so ein bisschen auf die Spur gekommen zu sein.
Über die Ergebnisse deiner Ahnenforschung will ich mit dir noch ganz ausführlich reden gleich, aber vielleicht vorher noch mal die Frage, weil das Buch ja eben gerade jetzt erschienen ist, vor deinem 60. Geburtstag. War das für dich jetzt einfach auch eine Lebensphase, wo du gerne mal Bilanz ziehen wolltest?
Das kann ich so gar nicht sagen. Wollte ich Bilanz ziehen? Es ist tatsächlich der Pandemie sogar geschuldet, dass ich so tief in die Forschung meiner Ahnen eingestiegen bin. Ich hätte sonst gar nicht die Zeit gefunden dafür. Aber durch diesen unglaublichen Stillstand, Nichts ging mehr. Man konnte eigentlich nur noch zu Hause am Schreibtisch sitzen oder auf dem Balkon. Da habe ich diese Zeit genutzt und habe diesen Rückblick auch gewagt. Immer auch so ein bisschen Angst im Nacken. Was entdecke ich da? Was sind das für Leute, meine Ahnen? Schlimmes befürchtend, und die schlimmsten Befürchtungen sind Gott sei Dank nicht eingetreten.
Es sind sogar ganz tolle, also nicht Befürchtungen, sondern es gab ja eine absolute News, die jetzt auch schon durch die Presse gegangen ist. Ja. Du bist verwandt mit dem britischen Königshaus.
Ja, ich bin quasi der Onkel von Charles. Das wird ihn jetzt nicht so freuen wie mich, aber
wer weiß.
Aber ich mag meinen Neffen, auch wenn wir uns noch nicht begegnet sind. Ja, in der Tat. Das habe ich herausgefunden durch meine Ahnenforschung, durch den DNA-Test, den ich gemacht habe, aber vor allem dadurch, dass ich nochmal in die Lebensgeschichte meiner Großmutter väterlicherseits eingestiegen bin. Keiner wusste in der Familie so genau Bescheid über ihre Kindheit. Und dann habe ich mit dem bisschen, was ich wusste und was meine Cousins noch wussten, angefangen zu recherchieren und war erstaunt, dass ziemlich verrückte Dinge, die sie so zu Beginn ihrer Demenz uns erzählt hat, sich als wahr herauskristallisierten. Das war schon ein Gänsehautmoment.
Der auch nachhalt, glaube ich, ne?
Der sehr nachhalt, ja, der sehr nachhalt. Also ich hatte auch so das Gefühl, ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen, nachdem meine Mutter verstorben ist. Und ich hatte auch so das Gefühl, ich sollte meiner Großmutter was zurückgeben. Und ich kümmere mich jetzt mal um ihre Kindheit, so wie sie das getan hat. Und dass ich dann auf dieses Geheimnis stoße, das habe ich nicht erwartet. Komischerweise war aber in meiner Familie, als wir dann da saßen und da drauf guckten und sagten, ja, es ist so, unser Oma ist tatsächlich
unser Oma.
Ein uneheliches Kind von Edward dem Siebten, war keiner wirklich überrascht. Also das war eigentlich das Überraschendste, dass wir dachten, ja, es passt.
Wie bist du da vorgegangen? Also jeder hat ja irgendwie vielleicht so einen kleinen Stammbaum seiner Familie vorliegen, weil irgendjemand in der Familie mal angefangen hat, irgendwie so Bäume zu zeichnen und zu gucken, wie weit kommen wir eigentlich zurück. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Familie väterlicherseits oder mütterlicherseits, ich weiß es gar nicht mehr, die kamen irgendwie aus Schweden und das waren Hufschmiede, was ja vielleicht meine Liebe zu Pferden erklärt. Was war bei dir der Auslöser, einfach jetzt mal zu gucken, woher komme ich eigentlich?
Ich habe mich eigentlich, solange ich zurückerinnern kann, immer für Ahnenforschung interessiert. Schon als Kind, vielleicht liegt es auch an dem komischen Nachnamen, Kerkeling. Das fanden Leute früher, auch wenn ich den Namen buchstabieren musste, als Kind in der Schule, was, wie, was ist denn das für Name? Und die sind immer darüber gestolpert, und so bin ich auch selber immer über diesen Namen gestolpert und hatte so dieses frühe Interesse daran, woher kommt dieser Name, und bin dann eben zurückgeklettert in der Zeit und zurückgegangen bis ins Amsterdam des 17. Jahrhunderts. Ich gehe da sehr systematisch vor. Nun hatte ich das Glück, dass bei dieser Amsterdamer Familie auch die Akten- und Urkundenlage so war, dass dort alles noch vorhanden war. Digitalisiert, da sind die Holländer sehr weit. Die Schweden übrigens auch, wenn du deine schwedische Verwandtschaft mal erkunden willst. Das geht in Schweden ganz prima. Mhm. In Deutschland ist das schwieriger, weil der 30-jährige Krieg einen Großteil dieser Aktenbestände zerstört hat.
Also zwischen 1618 und 1648 ist quasi alles weg.
Ist quasi ein großes Loch. Man kann es trotzdem herausfinden mit viel Akribie, aber es ist deutlich schwieriger.
Du bist an Position 111 der britischen Thronfolge.
Ist völlig richtig. Aussichtslos. Das in den deutschen Charts, das ist ja ein Todesurteil für jeden Musiker.
Ich stelle mir aber gerade vor, wie wäre dein Leben verlaufen, wenn du tatsächlich als offizielles Mitglied der britischen Königsfamilie aufgewachsen wärst, also deine Großmutter ein eheliches Kind gewesen wäre. Was glaubst du, hättest du da mit 17 Jahren gemacht?
Also mich hätte es ja schon mal gar nicht gegeben. Wenn meine Großmutter ein ehrliches Kind gewesen wäre, dann hätte sie meinen Großvater weder heiraten können noch dürfen, geschweige denn hätte sie ihn kennengelernt. Aber wenn es denn so gewesen wäre...
Da hast du wiederum recht.
Ich weiß, ich glaube, ich hätte
das cool
gefunden.
Das bringt dich noch weiter weg jetzt.
Noch weiter weg.
Noch weiter
weg. Ich glaube, ich hätte es ehrlich gesagt cool gefunden.
Ja?
Na, vor allem, du bist ja so ohne Verantwortung. Du hängst da so mit dran an der Familie und weißt auch, irgendwie gehörst du dazu, zu diesem schicken Kreis, aber hast nicht die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, weil die möchte man ja nun wirklich nicht so gerne tragen.
Dann gucken wir uns jetzt mal an, welche Verantwortung auf deinen Schultern war in deinem Leben. Wir wollen ja auch zu deinem 60. Geburtstag ein bisschen zurückgucken auf dein Lebenswerk. fangen deswegen mal quasi, ich sag mal, nicht ganz vorne an, da waren wir ja jetzt schon in der Ahnenforschung, sondern ich steige mal ein, als du 17 Jahre alt warst.
Ja.
Da hattest du deinen ersten Fernsehauftritt und es folgten mit Kerkelings Kinderstunde und Känguru deine ersten eigenen Sendungen, da warst du 20. Glaubst du, dass dir durch die Verantwortung, die du dadurch hattest, auch so ein bisschen Jugend abhanden gekommen ist? Was man ja auch immer unterstellt bei der britischen Königsfamilie, dass die halt so im Lichte der Öffentlichkeit groß werden und diesen Druck haben. Gibt es da vielleicht eine Ähnlichkeit?
Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich befürchte, du hast recht. Ich glaube, da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, weil ich musste dann als 20-Jähriger natürlich lernen, mich auch dementsprechend zu benehmen, wenn plötzlich der Fokus auf einen gerichtet ist und man zum nationalen Nachrichtenthema werden kann mit etwa 20, 21. Da geht man tatsächlich in eine sehr komische Verantwortung. Ich bin fast geneigt zu sagen, in so eine leichte Überforderung, dem ist man natürlich gar nicht gewachsen. Ich komme aus relativ einfachen Verhältnissen und dann da so reingeworfen zu werden, das war schon nicht ohne.
Aber du wolltest immer auf die Bühne, oder?
Immer.
Schon als Kind.
Ja, ich wusste, ich muss auf die Bühne, ich gehöre auf die Bühne. Ich habe immer gerne geschrieben. Aber ich war auch immer gerne auf der Bühne. Das ist bis heute so. Ich sitze auch gerne hier mit dir und unterhalte mich. Ich mag dieses Medium Radio. Ich liebe Fernsehen, ich liebe Kino. Das ist mir tatsächlich in die Wiege gelegt.
Und mit all dem, was du dann gemacht hast, ab da bin ich aufgewachsen, Harpe. Ich bin ja etwa 10 Jahre jünger als du. Das heißt, du hast wirklich mein Leben geprägt. Und zwar auch meinen Sinn für Humor, den du vorhin so ein bisschen gelobt hast, tatsächlich. Als ich gefragt wurde, was verbindest du als allererstes mit Harpe, habe ich zwei Sachen gesagt. Den Auftritt als Königin Beatrix,
naja,
über den reden wir gleich noch, aber vor allen Dingen dein Auftritt, bei dem ein besonderes Wort im Zentrum stand, nämlich das Wort Hurz.
Ja.
Wir hören noch mal rein.
Gern.
Es war der Habicht. Er sprach Hurz!
Ich muss sehr lachen über das, was Achim da spielt, was er da improvisiert. Achim Hagemann, mein Partner aus Total Normal.
Ich sag's ehrlich, auf mich wirkt's irgendwie komisch.
Ich glaube, es wirkt auf alle irgendwie komisch. Dein Kollege Achim Hagemann mit angeklebtem Bart, ne, und schwarzem Frack, also du auch. Ihr habt dort gespielt und ein vermeintliches Klassikkonzert gegeben. Also für alle die diesen legendären Sketch nicht kennen sollten. Und vor diesem illustren Publikum, das ja einiges gewöhnt ist wahrscheinlich von klassischer Musik, habt ihr eben diese Aufführung gemacht, wo du natürlich das komplett überzeichnet hast und immer nur dieses Hurz mit ein paar anderen Worten eingespielt hast. Und das Publikum war am Anfang, also die haben das erstmal so mitgenommen und zur Kenntnis genommen, ne, und dachten, das sei ernst gemeint, haben ganz ernst geguckt.
Naja, wir haben es natürlich auch so verpackt. Das war ein Liebhaberkreis klassischer Musik in Stur und die luden sich so einmal, zweimal im Jahr hochkarätige Spezialisten aus dem Bereich klassische Musik, zeitgenössische Musik ein. Das heißt, deren Erwartungshaltung war, wir kriegen heute wieder einmal das Feinste vom Feinsten serviert in diesem exklusiven Rahmen im Bürgersaal in Stur. Und bevor wir anfingen zu drehen, sind wir noch kurz an einer Raststätte, ich glaube, oder an einer Tankstelle in Stur vorbeigefahren, weil ich gesagt habe, Kinder, ich brauche noch irgendwie einen Nussriegel oder irgend sowas. Ich bin so aufgeregt. Dann bin ich in die Tankstelle in voller Montur als Miroslav Lem mit dem Bart, mit dem Smoking rein, bestell mir da so einen Nussriegel und dann sagt der Mann an der Tankstelle, oh, Herr Kerkeling, drehen Sie wieder was Lustiges. Da habe ich gesagt, super, wenn der mich schon erkennt, ohne dass ich nur ein Wort gesagt habe, wie soll denn das bei den Leuten funktionieren? Es hat aber funktioniert, weil die einfach diese Erwartungshaltung hatten, jetzt kommt was Besonderes. Und das hat uns die Sache relativ einfach gemacht, obwohl auch das Team von Radio Bremen, wir haben ja immer bei den Proben, das kam immer alle zusammen, dann haben wir es vorgespielt, die haben sich kaputt geladen und gesagt, mit der bescheuerten Nummer, das keine 30 Sekunden geht das. Dann kommen die Leute und sagen, haha. Aber es hat tatsächlich
lange gehalten.
20 Minuten in etwa, die wir dann zusammengeschnitten haben.
Unglaublich. Sag mal, und wie bist du auf das Wort Hurz gekommen?
Das weiß ich gar nicht mehr. Der Achim sagt, also in dem Haus, wo wir das seinerzeit unsere Platten aufgenommen haben, da lebte nachweislich ein Herr Hurz. Und ich fand irgendwie, Hurz klingt ein bisschen wie Furz. Es klingt wie kurz. Es klingt wie hoch. Und da ist so viel drin. Und so kamen wir auf Hurz.
Und in deiner Geburtsstadt?
Es steht übrigens, glaube ich, auch im Duden. Hurz ist jetzt ein Wort.
Nein.
Weil irgendein Computerspezialist bestimmte Fehler beim Digitalisierungsprozess, wenn die passieren, das ist ein Hurz.
Ach Mensch. Ja. Guck mal, ja. Da hast du es nicht ganz so richtig in den Duden geschafft, aber irgendwie über Umwege mit Hurz. In deiner Geburtsstadt Recklinghausen wird sogar jährlich der Hurz-Comedy-Preis verliehen. Da taucht das Wort dann nochmal auf. Was löst das in dir aus, wenn so ein Sketch so vielen Menschen über Jahrzehnte Freude macht?
Ja, was löst das aus? Wenn man sich als Komiker so in jungen Jahren, wenn ich zurückdenke, was wünschen könnte, würde man sagen, ach, so ein, zwei, drei Nummern, die Menschen in Erinnerung behalten, wäre schon schön. Und also das berührt mich. Mhm. Bis heute, wenn Leute mich darauf ansprechen, würde ich denken, ah, hat geklappt.
Das stelle ich mir auch toll vor, dass man einfach so stolz sein kann auf all das, was man erreicht hat.
Ach, stolz ist es gar nicht. Es ist kein Stolz, es ist auch ein bisschen Stolz, aber Stolz ist nicht das entscheidende Gefühl. Es ist wirklich eine Freude oder ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Erfüllend. Es ist erfüllend.
Ja. Vielleicht gibt es noch kein Wort für dieses Gefühl.
Ja, kann sein. Hurz ist vielleicht das Wort.
Ja, genau. Ich finde, am erstaunlichsten ist es, dass du bei diesen Sketchen, wie bei Hurz, selber so ruhig und ernst bleibst.
Das kann ich ja nicht. Ich bin eine Lachwurzen. Ich bin immer der Erste, auch wenn ich einen Film drehe, wo alle Kollegen immer sagen, oh, jetzt fängt er wieder an zu lachen. Wenn der anfängt zu lachen, dann ist eine Viertelstunde Pause, keiner kann sich einen Text merken. Ich bin eigentlich nicht dafür gemacht. Und so ist es mir bei Hurz ja auch gegangen. Am Schluss
konnte ich nicht mehr. An einer Stelle stimmt, musst du selber lachen. Ja. Aber weißt du, wir haben einen O-Ton von Campino, von dem Sänger der Toten Hosen, genau zu diesem Thema. Bitte schön.
Selbst wenn ich auch nur ansatzweise das Talent hätte, so eine Nummer zu bringen, wie Harpe das da gemacht hat, ich hätte nach spätestens 30 Sekunden selber anfangen müssen zu lachen.
Gab es das? Gab es Outtakes, wo du dich einfach so tot gelacht hast, dass ihr nicht mehr weiterdrehen konntet?
Also es gab ja bei Radio Bremen, wenn wir die Einspielfilme für Total Normal gedreht haben, gab es ein Problem. Radio Bremen, das ist auch heute nicht viel anders, war immer knapp bei Kasse. Das heißt, ich wusste,
stimmt,
die Filme müssen gelingen. Ich kann mir da keine Aussetzer erlauben. Der Drehtag ist angesetzt. Es muss funktionieren. Es gibt keinen weiteren Drehtag. Das hat mich so unter Druck gesetzt, dass mir das Lachen teilweise vergangen ist, weil ich wusste, es muss rein. Es muss in den Kasten rein.
Da bist du preußisch, oder?
Da bin ich preußisch. Ja.
Woher kommt das?
Weiß ich nicht. Das kommt wahrscheinlich, woher kommt das Preußische? Von meinem Opa mütterlicherseits. Das ist so eine ostpreußisch-baltische Linie. Ich glaube, da kommt das her, so mit bisschen stur und mit dem Kopf durch die Wand. Und dann bin ich auch ehrgeizig und ambitioniert und das muss alles genau und strategisch und strukturiert, fast militärisch dann.
Aber das zeigt mal wieder, wie wichtig Ahnenforschung ist, wenn man dann genau sich so etwas erklären kann, oder?
Ja, tatsächlich ist es so.
Ja. Wobei die Westfalen sind ja auch, also haben eine gute Arbeitsmoral.
Die Westfalen haben eine sehr gute Arbeitsmoral, tun sich aber im Mitmenschlichen mitunter etwas schwerer.
Nur ein bisschen.
Also ich sag mal, die leiden unter einer mangelnden Offenheit. Aber ich glaube, das hat sich jetzt auch gelegt, seitdem Nordrhein und Westfalen zusammen sind, verspielt sich das so ein bisschen.
Genau, und wir beide sind ja auch Beispiele dafür, dass es auch anders geht, ne?
Es geht ja auch ganz anders. Ja, bei dir schlägt das Schwedische sehr durch.
Findest du?
Jetzt, wo ich es weiß.
Ach, guck mal.
Ja, dieses Offene und das ist schon alles sehr, dieses Fröhliche. Du singst bestimmt gut.
Nein.
Wenn ich es sage, ist es so.
Ich dachte immer, dass das vielleicht ein Talent ist, was einfach unentdeckt ist bei mir. Weißt du, ich habe wirklich bei vielen Karaoke-Contests schon bin ich aufgetreten und mit Freundin voller Werf singe ich ganz falsch in dieses Mikro und ganz laut.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, du siehst so musikalisch aus, du hast so eine schöne Stimme.
Ja, nee, aber ich kann es wirklich nicht. Also das letzte Mal, als ich in der Thai-Oase auf der Reeperbahn in Hamburg aufgetreten bin, mit meinen beiden Freundinnen, wir haben Destiny's Child performt, hat der Typ an der Karaoke-Maschine gesagt, Mädels, nichts für ungut, aber das war schlimmer als Zahnschmerzen. Also nein, ich kann nicht gut singen. Aber du kannst gut sprechen. Und zwar in verschiedenen Sprachen. Das ist auch ein ganz besonderes Talent bei dir. Und das stellt auch Anke Engelke in der aktuellen Doku in der ARD Mediathek fest.
Seine Riesenbegabung, so viele Sprachen sprechen oder behaupten zu können und oder behaupten zu können. Nicht nur Dialekte, sondern auch Sprachen.
Wie viele Sprachen sprichst du?
Wie viele ich wirklich spreche? Ja. Ich sag immer gerne, ich habe ja auch sonst kein Talent. Also mit Sprachen komme ich ganz gut zurecht. Italienisch spreche ich wirklich gut.
Sehr gut. Ich habe es gehört, als du dich mit Giovanni unterhalten hast. Ich verstehe nämlich alles, aber ich kann nicht so gut sprechen.
Ja, Englisch geht ganz gut. Französisch für den Hausgebrauch. Spanisch und Niederländisch geht auch sehr gut.
Aber Schwedisch oder was
no,
noch?
Nein, ja, Svenska.
Ja,
du talar svensk, ja, annan bra, men bra. Får henne förstå dig, jag känner då vi bruna, du klarar mig.
Was auch immer du gesagt hast,
keine
ich will.
Ahnung. Ja.
Das hat sich toll angehört. Dialekte kommen ja auch noch dazu. Ne? Ich glaube, du hast einfach ein unglaublich gutes Gehör und kannst dich sehr gut reinhören. Nicht nur in Sprachen, sondern auch in Dialekte. Ich kann das zum Beispiel gar nicht. Ich kann noch nicht mal einen einzigen Dialekt nachmachen. Aber du, und wir hören jetzt mal rein in deine Figur Siegfried Schwebli.
Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bedanken beim Papst und bei Hansi Achim Kuhlenkamp für diverse Male bei Autogrammstunden in Kapellen und Lebensmittelabteilungen dabei sein durfte. Dankeschön.
Aber jetzt fangen wir nun wirklich an.
Jetzt geht's los.
Flop, die Wette gilt. Und hier ist das erste Tonbeispiel. Und Sie sollen uns sagen, welcher Prominente da mit seinem Filzschreiber die Unterschrift gibt. Bitte sehr.
Schön für den Podcast.
Ja.
Richtig.
Das war übrigens der großartige Wim Tölke, der den Wetten, dass Moderator gegeben hat.
Ja. Tölke.
Ja.
Das ist auch eine Kindheitserinnerung von mir.
Ja.
Hast du einen Lieblingsdialekt?
Ich denke, es ist Schwäbisch. Das mag ich schon am liebsten. Es ist immer, man fühlt sich wohl, es ist immer, der Mund ist voll, wenn man schwäbelt. Das Herz geht auf, der Mund ist voll. Schwäbisch mag ich am liebsten, wirklich.
Und gibt es einen, den du gar nicht magst?
Es gibt einen, der schwer ist, das ist Saarländisch, den liebe ich. Aber Saarländisch, jetzt gucke ich gerade, wo ist bei mir Saarländisch? Die Stelle im Gehirn habe ich noch nicht gefunden. Da ist runtergefallen, der Dings, da sind die gelaufen. Nee, das ist eher pfälzisch, ich krieg's nicht hin.
Aber du hast in unserer Sendung 3 nach 9 eine kleine Deutschlandreise gemacht mit Dialekten. Das fand ich so toll. Darf ich dich bitten, die nochmal mit uns zu unternehmen?
Gott, ja.
Ich liege dir zu Füßen und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
Das hat mein Vater immer früher gemacht. Er hat gesagt, Hans-Peter, mach mal auf Geburtstagen. Jetzt macht der Hans-Peter mal seine Dialekte nach. Und dann stand ich da wie so ein dressiertes Äffchen. Und die Leute haben aber immer Spaß gehabt. Also die Deutschlandreise fängt oben an. Schleswig-Holstein, fährst du los, ne? Ich sag mal so, Richtung Italien oder so, wenn du da runter willst. Fängst du Schleswig-Holstein an, fängst Richtung Hamburg. In Bremen klingt das schon nicht mehr ganz so breit, da ist das alles schon ein bisschen gediegener. So, und dann gehst du weiter runter, irgendwann bist du in Westfalen. Das ist dann so, kannst du wirklich mit deinem Manta, kannst den Ellenbogen raushängen und kannst du schön, fährst du durch den Pott. Ist ja nicht mehr so dreckig, wie er war.
Das finde ich am besten.
Und kannst du beispielsweise so Hörbuch wie Harry Potter oder was auch immer, kannst du reinziehen, wenn du durch den Pott fährst. Und dann kommen wir so ganz langsam, aber sicher, kommen wir dann ins Rheinland, da wird es etwas gemütlicher. Kannst du auch ein Gläschen Wein, einen trockenen am Steuer trinken. Und dann kommt auch was mir besonders am Herzen liegt. Das ist das Hessische. Dieses Weinerliche, dieses Nölige, dieses Leidvolle, was der Frankfurter immer so hat. Das liebe ich. Das liebe ich. Dann kommt wieder Schwaben. Naja, und dann bist du ja schon in der Schweiz.
Oh, ich finde es so großartig. Und es tut mir leid, dass du dich jetzt gefühlt hast wie ein dressiertes Äffchen.
Das es macht nichts. Nein. Ich denke dann wirklich immer wie mein Vater, der gesagt hat, Hans-Peter, aufstehen. Mach mal vor. Die Leute wollen Spaß haben. Meine Tante hat das auch immer gemacht. Und ich habe dann brav pariert.
Du hast ja nicht nur eine unfassbare Begabung für Sprache und für Dialekte, du kannst auch unglaublich gut schreiben. Dein Buch »Ich bin dann mal weg« ist bis heute eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Sachbücher. Ich habe sogar irgendwo gelesen, es ist das erfolgreichste überhaupt, das je geschrieben wurde. Und auch »Der Junge muss an die frische Luft« war ein Riesenerfolg. Wie gehst du vor beim Schreiben?
Ja, wie gehe ich vor beim Schreiben? Also als ich mein Erstling »Ich bin dann mal weg« 2006 veröffentlicht habe, habe ich versucht, in meiner Vorstellung so eine besondere Nähe zum Leser herzustellen. Ich habe versucht, irgendwie den Leser auf eine Reise mitzunehmen, wo er mir quasi ohne Zensur, ohne Skrupel im Kopf, quasi wie ein Schutzengel mit mir geht, wo also der Leser die Funktion desjenigen übernimmt, der über mich auf dem Weg wacht. Das war so meine Idee. Mhm. Und anscheinend ist das in irgendeiner Form gelungen. Und ich gehe vor allem beim Schreiben, besonders bei »Der Junge muss an die frische Luft«, auch immer über die eigene Schmerzgrenze. Auch wenn die Bücher heiter sind, sie sollen natürlich unterhaltend sein, aber ich gehe schon auch immer so in Bereiche, die schmerzvoll sind, in der Hoffnung, dass wenn ein Leser mit mir durch ein Trauma geht, ihm erstens natürlich dieses Trauma erspart bleibt, er aber trotzdem die gewinnbringende Erfahrung, nenne ich es mal, die aus dem Trauma vielleicht für mich entstanden ist, mitnehmen kann. Mhm. So, das ist einer der Ansätze. Aber ich versuche eigentlich immer in so ein Vier-Augen-Gespräch mit meinem Leser zu kommen.
Und wie machst du das praktisch? Also klingelt morgens der Wecker und du setzt dich hin und gibst dir jetzt 6 Stunden schreibe ich? Oder wartest du, bis die Muse dich küsst?
Es geht eigentlich so los, dass mein Mann und ich am Frühstückstisch sitzen. Ich erzähle ihm oder lese ihm vor, was ich am Tag vorher geschrieben habe. Dann sagt er meistens, das kann man noch verbessern.
Das glaube ich nicht.
Doch, das kann man noch verbessern. Nicht lustig genug. Nein, das Thema muss man noch mal anders aufdröseln. Dann erzähle ich ihm so, was ich vorhabe zu schreiben. Dann coacht und brieft er mich. Also ohne, dass es jetzt wirklich ein Coaching oder Briefing wäre. Dann setze ich mich so gegen 11 an den Schreibtisch und dann versuche ich, meine 8 Stunden mit Pause durchzuschreiben. Und dann geht das so weiter. Wochenenden versuche ich einzuhalten, aber ich bin da schon auch, da sind wir wieder bei dieser Disziplin und Strukturiertheit. Ich versuche das schon sehr klar und strukturiert zu machen.
Und wem zeigst du es dann als erstes, wenn es fertig ist? Dein Mann dann auch?
Mein Mann, der kriegt alles vorgelesen. Und also bei diesem Buch war es jetzt so, das war auch ein unglaubliches Stück Arbeit, so viel Freude es auch gemacht hat. Da hat er mir am Ende nochmal sehr geholfen, wo er gesagt hat, nein, also der Schluss geht leider gar nicht. Den wirst du nochmal umschreiben müssen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich habe es tatsächlich umgeschrieben und es war gut so.
Guck mal, und ich sehe ja deinen Mann, wie er hier sitzt. Und er ist, also
ist ihm das peinlich? Nein, ich sitze ja mit dem Rücken zu ihm.
Ja, du sitzt mit dem Rücken zu ihm, aber ich kann ihn sehen. Er lächelt und er nickt zwischendurch und dann rollt er mit den Augen und wiegt sich hin und her und hat Spaß irgendwie, ich glaube, er freut sich, dass er ein Teil deines Werkes ist.
Ja.
Jetzt nickt er.
Ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Werkes, ja. Mhm. Übrigens auch schon bei »Der Junge muss an die frische Luft« und auch bei »Pfoten vom Tisch«.
Ja, und jetzt auch bei dem neuen Buch, ne?
Absolut.
Gebt mir etwas Zeit,
wenn ich das kurz sagen darf. Das ist die Übersetzung eines Wappenmottos, was an einem Haus in Amsterdam steht. Da steht Geeft wat tijd. Und da lebte im Jahre 1600, schieß mich tot, der Hutmacher Cornelis Kerkeling. Und das war kein Hutmacherladen, wie ich durch meine Recherche herausgefunden habe, sondern so wie Coffeeshops heute in Amsterdam keine Coffeeshops sind, man kann da, wie jeder weiß, was ganz anderes kaufen.
Deine Vorfahren haben Drogen verkauft?
Ich bin geneigt zu sagen, schlimmer. es war kein Hutmacherladen, sondern es war ein kleines Bordell.
Ein Bordell?
Jawohl, weil Hutmacherladen war eine super Tarnung. Da konnten Männer und Frauen getrennt rein. Das hat immer ein bisschen gedauert, bis der Hut gepasst hat. So. Ja.
Das ist ja ungeheuerlich.
Es ist ungeheuerlich, ja. Aber es gibt Schlimmeres. Was
soll's? Ungeheuerlich. Ja. Weißt du, ich glaube, dass du mit deinen Büchern ganz schön was anrichtest. Und auch mit dem neuen Buch ganz schön was anrichtest. Weil, ich habe mir mal die Zahl angeguckt, nachdem du dein Buch über den Jakobsweg geschrieben hast, ich bin dann mal weg, ist die Zahl der deutschen Pilger auf dem Jakobsweg um 71% gestiegen. Und ich befürchte so ein bisschen, dass jetzt im Moment gerade unfassbar viele Menschen DNA-Proben einschicken, weil sie wissen wollen, mit wem sie verwandt sind.
Ich habe vor 5 Minuten, bevor wir hier reingekommen sind, um unseren Podcast hier zu machen, hält mich ein Mann hier in der Hotellobby an und sagt, Herr Kerkeling, Entschuldigung, wie geht das mit dem, das interessiert mich.
Ich will das auch wissen.
Hat er sich minutiös von mir erklären lassen, was man tun muss. Also da habe ich schon, einen habe ich schon angefixt.
Ja, ich finde, es hätte sogar noch ein Kapitel geben müssen, um das mal zu ergänzen, als Schluss, so ein kleines Appendix mit einer Gebrauchsanweisung, wie man das macht mit dieser DNA-Probe. Ich bin auch sehr interessiert. Aber ich finde, wenn man das Buch liest, wir haben ja gerade drüber gesprochen, über diese Verbindung, über den 111. Platz der britischen Thronfolge, wird auch klar, warum die legendäre Rolle der Königin Beatrix, auch eins meiner Lieblingsstücke, so gut zu dir gepasst hat.
Ich bin Königin Beatrix, ich stehe hier drin.
So, bitte jetzt möglichst schnell, damit das Ganze nicht gestört wird.
Ja, wo ist es mit der Eschende? Und die rote Decke, ich bin ganz durchgenommen. Nein, sie verwechseln mich jetzt. Beatrix, ich sehe doch schon. Hallo, das ist die Falsche. Das ist die Falsche. Hallo, das ist die Falsche. Das geht gerade. Hallo. Das war doch die Falsche. Jetzt geht die lecker Mittagessen.
So, wir erinnern uns an die Situation. Du verkleidet als Königin Beatrix und fährst vor in Berlin beim Staatsempfang, wo die Echte erwartet wird und schaffst es wirklich bis vors Schloss Bellevue.
Ja, das ist bis heute nicht wirklich nachvollziehbar, wie ein derartiges Missgeschick passieren konnte. Aber ich habe vor ein paar Tagen nochmal mit meiner Redakteurin, mit der Birgit Reckmeier, Revue passieren lassen, wie wir das hinbekommen haben. Und was ich vergessen hatte, was sie aber noch wusste, war, dass wir bewusst an der falschen Seite reingefahren sind. Das hatte ich vergessen, denn normalerweise fahren die Staatsbesucher den langen Weg einmal am Hauptportal des Bellevue vorbei, um dann an dem Trakt, so war es zumindest damals, stehen zu bleiben, wo der Bundespräsident wohnte. Und wir haben es genau umgekehrt gemacht. Und das muss die wohl so irritiert haben, dass der Schlagbaum hochging und wir waren drin.
Unglaublich, oder? Ich meine, das ist ja auch ein Sicherheitsproblem,
ich
oder?
Vor allem für mich war es ein Sicherheitsproblem. Da waren ja Scharfschützen und so. Ich dachte, Gottes Willen, was passiert denn, wenn ich jetzt aussteige aus der Limousine? Deswegen habe ich das auch immer schön mit großen Bewegungen gestaltet. So nach dem Motto, ich bin ungefährlich, ich bin nur irre, es ist alles gut.
Das Lustigste ist, das habe ich ja jetzt erst erfahren, dass deine Redakteurin, die Birgit, im Fußraum gesessen hat.
Gesessen? Gelegen? Die hat vor mir gelegen auf dem Boden, was ich in dem Fall mal ganz nett fand, dass sie vor mir auf dem Boden lag. Die Chefin.
Die war streng, ne?
Die war sehr streng. Sehr gut, aber sehr streng. Und die lag wirklich da auf dem Boden. Und als dann so der Wagen durchfuhr, habe ich dann gesagt, Birgit, die lassen uns durch. Nein, das geht doch gar nicht. Ich sag, doch, wir sind durch. Ja, dann mach weiter.
Mach weiter ist auch gut. Meine Güte, also es ist auf jeden Fall unfassbar lustig bis heute. Und deshalb wirst du in der aktuellen Doku von Otto Waalkes auch im wahrsten Sinne des Wortes geadelt.
Als Königin Beatrix durchzukommen, wer traut sich das heute noch?
Ja, wer traut sich das heute noch? Ja. Wer traut sich das denn heute noch, Habe?
Ich bin mir nicht sicher, ob das heute noch gelingen würde, Judith. Das ist, glaube ich, bei den Sicherheitsvorkehrungen, die heute bei Staatsbesuchen auch sein müssen. Ich glaube, das ist unmöglich. Das war eine relativ unschuldige Zeit, 1991, 10 Jahre vor 9/11. Das war alles, man konnte so ein bisschen lockerer mit allem umgehen. Das ist heute alles verschärft und härter. Und dementsprechend wäre es auch schwieriger, das auf die Schippe zu nehmen, sich darüber lustig zu machen, weil jeder weiß, diese Gefahr schwingt immer mit.
Mhm. Bist du ein mutiger Mensch?
Bin ich ein mutiger Mensch? Ich bin geneigt zu sagen, nein, aber eigentlich nicht. Aber wenn ich so sehe, was ich alles gemacht habe, doch, ja, natürlich.
Irgendwie schon. Ja, also auf jeden Fall ist es sehr schön, dir dabei zuzusehen, wie du mutig bist und sehr unangenehme, mitunter auch peinliche Situationen.
Ich habe mich manchmal auch so geschämt und habe gedacht, oh Gott, daraus wird doch nie im Leben lustiger Film. Ich fand das immer peinlich.
Ich finde, eins der unangenehmsten Situationen für mich, so vielleicht auch, weil ich Journalistin bin, war dein legendärer Besuch auf der Bundespressekonferenz 1990. Auch
liebe
da
Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die Pressekonferenz, begrüße Herrn Minister Klein und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
Ja, ich habe eine Frage an seine Exzellenz,
Herr Informationsminister.
Also Hartwig Kerkeling, Radio Bremen, total normal. Unsere Aktion heißt, wo bleibt die Mark? Jetzt habe ich eine ganz konkrete Frage. Ich habe hier meine Steuerabrechnung mitgebracht. Und zwar vom Finanzamt Recklinghausen. Jetzt wollte ich Sie bitten, Herr Klein, ob wir die mal gemeinsam durchgehen könnten, damit Sie mir im Einzelnen mal aufschlüsseln, wo meine Steuern eigentlich bleiben. Weil ich möchte ja nicht, dass also mein Geld irgendwie für Waffenexporte oder so irgendwie drauf geht. Ich frage mich, wo bleibt die Mark? Müssen wir Weihnachten den Gürtel enger schnallen? Geht es auf? Oder geht es abwärts? Und warum wird hier eigentlich kein Gebäck gereicht, wo wir so gemütlich zusammensitzen? Das war's von mir.
Also die Frage, darf ich, Herr Vorsitzender, mit der letzten Frage beginnen? Das mit dem Gebäck, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ich wäre schon mit dem Kaffee zufrieden. Aber was den ersten Teil Ihrer etwas komplizierteren Frage anbetrifft, mache ich Ihnen den Vorschlag. Wir verehren Ihnen den gegenwärtig gültigen Haushaltsplan, der hat nur einige tausend Seiten und angesichts Ihrer journalistischen Versiertheit werden Sie keine Mühe haben, sich ganz rasch darüber zu informieren, wo Ihr Geld bleibt.
Tolle Antwort.
Super Antwort.
Tolle Antwort.
Und ich habe dich ja jetzt beobachtet, schon bei einigen Ausschnitten. Und bei diesem Ausschnitt hast du so links unten in die Ecke geguckt, als ob du dich noch heute so ein bisschen schämen würdest dafür.
Es war fürchterlich. Zumal vor dieser Pressekonferenz war eine andere außerordentliche Pressekonferenz vorgeschaltet, nämlich Willy Brandt war zurückgekehrt aus dem Irak und es war ihm gelungen, als Vermittler im Auftrag von Helmut Kohl acht deutsche Geiseln zu befreien. Denen ging es gut und er war mit ihnen gerade zurückgekommen. Und das war eigentlich der Schwerpunkt dieser Pressekonferenz. Und nachdem also Willy Brandt diese erleichternden Worte gesprochen hatte, kam Birgit und sagt, so, steh auf, stell eine Frage. Ich sage, nee, das ist gestrichen. Das wussten wir ja nicht, dass Willy Brandt hier irgendwie, wenn ich jetzt aufstehe, dann...
Ja, und Geiseln, Relevanz,
Geiseln. Und wo denkst du, um Gottes Willen. Ja, und dann bin ich halt aufgestanden und dann haben die Leute so mies reagiert, wie sie reagiert haben. Immer noch im Ohr, was Willy Brandt vorher erzählt hatte.
Ja, natürlich. War das der peinlichste Moment deines Lebens?
Es war ja unter kontrollierten Bedingungen. Deswegen war es nicht der peinlichste Moment meines Lebens. Und am Ende muss ich sagen, Birgit hatte ja recht. Das war ja losgelöst von dieser Geschichte, hat diese Pressekonferenz ja gut funktioniert. Es war nicht der peinlichste. Der peinlichste Moment war schon die Beatrix.
Wirklich?
Ja, würde ich schon sagen.
Nein, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, da als Frau aufzuschlagen und dann irgendwie falsch reinfahren und dann lande ich da beim Bundespräsidenten. Ich habe mir gedacht, oh Gott.
Wirklich?
Das wird dich dann, die werden deine Fernsehsendung absetzen. Dann wirst du vom Oberlandesgericht verknackt wegen Land, Hausfriedensbruch und Beleidigung von Staatssymbolen. Da kommt eine ganze Bandbreite auf dich zu.
Ja, guck mal, und die Königin Beatrix-Geschichte endete mit einer Einladung ins Schloss Bellevue. Und die Geschichte auf der Bundespressekonferenz, die endete offenbar mit einem Hausverbot.
Ja, ich darf, glaube ich, bis heute nicht mehr in die Bundespressekonferenz.
Mhm. Und da haben wir jetzt eine kleine Überraschung für dich zum
Geburtstag.
Oh,
was kommt denn jetzt?
Wir haben uns nämlich bei der Bundespressekonferenz einmal erkundigt und haben eine Aufhebung des Hausverbots zumindest mal angefragt. Mit folgendem Ergebnis.
Hallo, hier ist Mathis Feldhoff, der Vorsitzende der Bundespressekonferenz. Lieber Herr Kerkeling, das war echt nicht ganz okay, als Sie 1990 mit Ihrem Kamerateam die Bundespressekonferenz geentert haben. Aber nach fast 35 Jahren kann man vielleicht sagen, es hatte auch seine komischen Seiten. Ob wir Ihnen damals wirklich formal ein Hausverbot erteilt haben, lässt sich in den Unterlagen heute leider nicht mehr finden. Aber dass meine Vorgänger in dem Moment not amused waren, ist mal sicher. Naja, zu Ihrem 60. Geburtstag würden wir Ihnen gerne mitteilen, dass wir dieses Hausverbot jetzt aufheben. Das ist jetzt aber keine Einladung, nächste Woche gleich wiederzukommen und diesmal nach dem Euro zu fragen. Aber wenn Sie mal in der Nähe sind, kommen Sie vorbei. Wir machen ein gemeinsames Foto vor der blauen Wand in Erinnerung an die alten Zeiten. Alles Gute aus Berlin und herzlichen Glückwunsch.
Ist das toll vom Herrn Feldhoff. Da freue ich mich. Also das ist wirklich ein ganz besonderes Geschenk. Ich möchte unbedingt mal wieder in die Bundespressekonferenz. Judith, weißt du warum? Achte mal drauf. Es hätte dir eigentlich, du bist ja nicht mehr bei der Tagesschau, aber wenn du Tagesschau guckst und du siehst die Ausschnitte aus der Bundespressekonferenz, egal wer da sitzt, ob das Habeck, Lindner oder Scholz ist, im Hintergrund hast du immer einen unglaublich schwarzen Fleck. Kein Mensch macht diesen Fleck weg. Das nervt mich.
Ein schwarzer Fleck?
Ja, da ist so ein Fleck. Achte mal drauf. So als hätte jemand wie so eine Reifenspur an der Wand. Und ich denke, ich glaub, jedes Mal, Mensch, geht doch einmal mit einem Tempo drüber. Keiner macht diesen Fleck weg. Bitte achten Sie drauf. Diejenigen, die mittig sitzen in der Bundespressekonferenz, links über dem Kopf, da ist so ein schwarzer Streifen. Da muss man nur mal mit einem feuchten Wisch und Weg drüber. Keiner macht das. Das ärgert mich.
Vielleicht das ist die Bundespresse.
Nein, das gehört nicht zur Deko. Nein.
Sicher nicht.
Achte drauf, geh ins Archiv. Seit Jahren ist da so ein Streifen, so ein Schmierstreifen. Und ich bedenke, Kinder, mach doch, feudel doch mal. Ich mache es selber. Wenn ich komme, Herr Feldhoff, feudel ich selber durch.
Ja, wenn du da hinkommst, ne, könntest du dir eigentlich auch vorstellen, als Politiker dorthin zu kommen oder in deiner Figur als Horst Schlemmer, der wieder kandidiert?
Ja, Horst Schlemmer, der ist ja nun um keine Antwort verlegen. Das auf jeden Fall. Da habe ich ja eine Pressekonferenz, eine relativ bekannte, gegeben, anlässlich der Kandidatur von Horst Schlemmer als Kanzlerkandidat. Ja. Wann war es? 2009? Ja, das würde mir schon nochmal Spaß machen. Aber als echter Politiker, oha, das ist schon starker Tobak.
Da muss man ganz schön was aushalten. Ach, ne?
Man muss was aushalten, das ist wirklich, der Job wird ja auch nicht leichter.
Glaubst du, man muss da eher Humor haben oder eher mutig sein als Politiker in Zeiten wie diesen?
Ich weiß es nicht. Man muss authentisch sein. Mhm. Ich glaube, jeder Politiker, dem es jetzt gelingt, in diesen wirklich verrückten Zeiten authentisch zu sein und für das zu stehen, woran er wirklich glaubt, der wird Erfolg haben. Mhm. Nicht ausweichen, nicht in diesen Politik-Sprech verfallen und wenn eine Frage kommt, manchmal bei Herrn Scholz, ich weiß, dass er einen schwierigen Job hat, aber wenn dann gefragt wird nach seinen Umfragewerten und dieses Ausweichen, warum stellt er sich nicht der Sache?
Hast du eine Erklärung dafür, warum er es nicht tut?
Ja, das ist halt dieses Gelernte. Irgendwelche
nicht anecken wollen.
Kommunikationsseminaren wird Ihnen beigebracht. Oh, Frau Eschken, die weicht ja auch immer aus. Mhm. Der ist ja immer, an 7% super. Das ist besser als vorher gedacht und erwartet. Also top, super Leistung. Ja, das ist ja nicht mal als Scherz gut. Mhm. Also da würde man sich so manchmal ein bisschen mehr Authentizität wünschen bei allen Politikern. Das geht ja auch durch alle Parteien durch.
Und das gilt nicht nur für Politiker, finde ich, sondern für Menschen grundsätzlich. Ne? Wenn sie authentisch sind, dann kann man sie eben auch in ihrer Persönlichkeit ganz anders wahrnehmen. Und das ist ja auch bei dir so. Ne? Du hast ja nicht nur uns mit Humor verwöhnt in den letzten Jahrzehnten und mit Büchern, sondern auch tatsächlich mit Erinnerungen auch an Zeiten und Situationen, die wehgetan haben, die dir wehgetan haben und die schwierig waren. In deinem Buch Der Junge muss an die frische Luft geht es um die Depression und den Suizid deiner Mutter. Das blendest du nicht aus in deinen Büchern. Auch in deinem aktuellen Buch gibt es eine sehr traurige und berührende Geschichte und zwar den Tod deiner damaligen großen Liebe, spricht man ihn Duncan aus?
Ja,
weil ich habe es ja nur gelesen bisher, ja. Der in den 90er Jahren an AIDS gestorben ist. Wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass dir das nicht leicht gefallen ist, darüber zu schreiben. Aber warum hast du es dennoch gemacht? Weil es authentisch ist und zu dir gehört?
Ja, und ich habe bei Der Junge muss an die frische Luft, hatte ich ursprünglich vor, eine klassische Showbiografie zu schreiben und habe mich dann aber getraut, erstmal in meine Kindheit zu gucken und musste dann natürlich zwangsläufig nochmal über den Suizid meiner Mutter nachdenken und habe dann, als ich es geschrieben habe, so das Gefühl bekommen, wenn ich dieses Trauma aufschreibe und es einmal versuche, in eine endgültige Form oder Fassung zu bringen, dann ist es für mich auch anschaubar. Dann ist es für mich erträglich. Dann ist es nicht mehr so ein unruhiger Geist, der wabert und mit mir machen kann, was er will, sondern ich bringe es in eine Fassung. Und ich glaube, dass das für Leser, die Ähnliches erlebt haben, hoffentlich und vielleicht auch diese Wirkung hatte.
Man hört das ja auch immer, ne? Dass Autoren dann sagen, ich musste das einmal aufschreiben, auch um es zu verarbeiten.
Ja, und ähnlich war es jetzt bei dieser Geschichte, dieser großen Liebesgeschichte mit Duncan.
Ist es eigentlich schwer für dich, darüber zu sprechen?
Weil dein Mann, ich finde es ganz schwer, darüber zu sprechen.
Weil dein Mann hier auch im Raum sitzt, weil Dirk hier sitzt?
Ja.
Aber eine andere große Liebe jetzt zu sprechen?
Nein, das ist nicht das
Problem. Also können wir weitermachen?
Okay. Wir können weitermachen. Mein Mann und ich sind da immer d'accord. Das ist kein Problem.
Das gehört ja auch zu ihm.
Aber was für mich ein Problem ist, ist tatsächlich, in einem Interview darüber zu sprechen. Ich finde es einfacher, es mit einem Leser quasi in einem imaginären Tête-à-tête zu schreiben, als darüber zu sprechen. Ich merke dann schon, dann holt mich die Emotion ein, ich gehe gewissermaßen wieder nah an dieses Trauma ran. Aber ich fand auch wichtig, dass ich stellvertretend nochmal für all die Menschen, die das durchlitten haben, nochmal über AIDS und die Folgen von AIDS schreibe. Das war eine schreckliche Krankheit und die Menschen, die das damals hatten, und auch zum Teil heute noch, waren sehr alleingelassen und sind oft ganz schrecklichen Tod gestorben. Und das wollte ich einfach auch nochmal festhalten und ich wollte Duncan ein Denkmal errichten. Mhm. Denn das waren wirklich zwei sehr besondere Jahre in meinem Leben.
Du warst Mitte 20, Duncan war, glaube ich, zwei Jahre älter als du. Ne? Und das war dann der Beginn einer großen Liebesgeschichte. Ihr habt viel Zeit miteinander verbracht und dann irgendwann kam die Diagnose AIDS. Und zwar nur bei ihm und bei dir nicht. Aber die Zeit, bis das Ergebnis des Tests da war, deines Tests, beschreibst du in dem Buch als eine sehr, sehr harte Phase in deinem Leben, weil du große Angst hattest vor dieser Erkrankung.
Ja, große Angst vor der Erkrankung. Ich weiß gar nicht, ob die Angst davor, meinen Partner zu verlieren, nicht noch größer war als diese Angst vor AIDS. Das war wirklich eine sehr angsterfüllte Zeit und auch dieses schreckliche Wissen darum, dass, wenn die Diagnose positiv ausfällt, dass das ein Todesurteil ist und man nicht genau weiß, wann fällt das Damoklesschwert. Es fällt innerhalb relativ kurzer Zeit, aber man weiß nicht genau wie und man weiß nur, es würde schlimm werden. Und die Tatsache, dass ich nicht HIV-positiv bin oder war, im Nachhinein sehe ich das wirklich als so eine, wie so eine Gnade, also dass das an mir vorübergegangen ist.
Ja, wie so ein kleines Wunder. Ich merke jetzt jedenfalls auch, dass es dich sehr emotional anfasst, wenn wir darüber sprechen. Wollen wir ein anderes Thema lieber nehmen?
Nein, wir können gerne. Ich will mich ja nicht weigern. Ich spreche mit dir auch gern darüber. Es ist kein Problem.
Ja, weil dann würde ich gerne noch wissen, wie, du schreibst das sehr eindrücklich, dass du deinen Lebenspartner Duncan auch begleitet hast, natürlich dann durch diese Krankheiten.
Ja.
Und den Verfall des Körpers, der damals, heute gibt es ja Medikamente, die das Ganze sehr aufhalten.
Gott sei
Man
Dank,
kann ja mittlerweile mit HIV auch leben.
Ne? Ganz normal, Gott sei Dank.
Aber früher war das eben anders. Das wissen junge Menschen heutzutage kaum noch, wie das mal war. Dieser Verfall des Körpers, dieser Abschied auf Raten, für wen war das schwerer auszuhalten? Für dich oder für Duncan?
Ich weiß es nicht, aber das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, dass es für ihn schrecklich war, in meinem Gesicht lesen zu können, wie es um ihn steht. Mhm. Ich glaube, das hat ihm erst wirklich verdeutlicht, was diese Krankheit mit einem macht. Also es war wirklich, ein schrecklicher Prozess, durch den man da geht. Aber der Mensch ist nicht für andauerndes Leid gemacht. Und auch im größten Unglück gibt es immer noch so einen Hoffnungsschimmer. Und in meinem Buch sage ich, die Anima will einfach zum Licht. Und selbst wenn die Situation aussichtslos ist, irgendwann will man in dieser Hoffnungslosigkeit auch so einen Hoffnungsschimmer sehen. Und daran glaube ich auch, dass am Ende immer das Gute siegt.
In diesem Buch schreibst du ja darüber, was macht dich zu dem Menschen, der du jetzt bist, und du betreibst Ahnenforschung, gehst ganz weit zurück. Aber ich hatte den Eindruck, dass diese wenigen Jahre mit Duncan dich sehr geprägt haben.
Das war sehr prägend, ja. Das war schon, durch so ein Trauma zu gehen als junger Mensch, der so in eine hoffnungsvolle Zukunft gehen will und dann quasi in dieses tiefe schwarze Loch blicken zu müssen, der absoluten Hoffnungslosigkeit. Ich bin mir gar nicht sicher, was ich daraus gelernt habe, ob ich was daraus gelernt habe. Aber was ich vielleicht mitgenommen habe daraus, ist, ich schiebe nichts auf die lange Bank.
Ja, du schreibst in deinem Buch unter anderem eben auch über deine Homosexualität, die du ja zum Anfang deiner Karriere noch verbergen musstest. Und du wurdest dann 1991 von Rosa von Braunheim im Fernsehen geoutet. Wie blickst du darauf zurück? Das war ja letztlich ein Zwangsouting.
Ja, das war damals, damals war es nicht okay, aber aus heutiger Sicht war es auch nicht so ganz falsch. Am Ende hat mir dieses Zwangsouting auf eine sehr skurrile Art und Weise geholfen, unverkrampfter mit mir, meiner Identität und meiner Sexualität umzugehen. Nochmal würde ich das nicht erleben wollen. Auch das war traumatisch, aber ich hatte das große Glück, dass meine Familie inklusive meiner Lieblingstante Lisbeth, Nonne in einem Kloster, die dann, nachdem sie erfahren hatte, dass ich da geoutet war, mich anrief und sagte, du, dass du schwul bist, wusste ich schon, als du ein kleiner Junge warst, die Nonne. Dann habe ich gedacht, naja gut, dann ist das alles nicht so schlimm.
Hat sich denn die Gesellschaft aus deiner Sicht weiterentwickelt? Man würde ja denken, ja natürlich hat sie das, aber du bist aus Berlin weggezogen, weil dir die Stadt zu homophob ist. Las man.
Ja, also die Gesetzgebung und ich sag mal so, in der Mehrheit der Bevölkerung ist es wohl so, dass das alles voll akzeptiert ist. Andererseits wird eine Minderheit so laut und so stark und so aggressiv und so übermütig, die sich eben gegen derlei Errungenschaften stellt. Das trifft nicht nur auf queere Menschen zu, das trifft auch auf Menschen, People of Color und jeder, der irgendwie so einer Minderheit angehört, muss heute aufpassen, dass er nicht in den Fokus dieser radikalen Gruppierungen gerät. Das ist bedauerlich und wohin das führt, das macht mir ein bisschen Sorge. Angst nicht, aber Sorge.
Hast du auch mal überlegt, wegzugehen aus Deutschland?
Also, damit sind wir wieder beim Thema Ahnenforschung. In mir schlummerten Italiener 4%, in mir sind 15% Großbritannien, viel Holland ist in mir drin. Ich bin ein Weltenbummler. Wir haben ein Häuschen in Umbrien, deswegen mit halbem Herzen hänge ich auch irgendwo in Umbrien.
Weil da auch die Katzen sind.
Weil da auch vor allem die Katzen sind. Also ich bin jetzt nicht gefesselt an Deutschland. Ich liebe Europa. Aber wir fühlen uns im Rheinland eigentlich ganz wohl.
Mhm. Weil du könntest ja auch, würde man denken, eine Karriere in Hollywood noch machen.
Ach, hätte ich wohl auch gerne gemacht, hat nicht hingehauen. Ich
hat keiner
probiert.
Gefragt?
Doch, ich habe drei fette Angebote, ganz anderes Thema, aus Hollywood gehabt. Ich habe sogar in einem Hollywood-Film mitgespielt. Adam Sandler hat die Hauptrolle gespielt, Al Pacino hat die große Nebenrolle gespielt und ich hatte so eine Dreitagesrolle. Ein Steward, ein deutscher Steward auf einem deutschen Kreuzfahrtschiff. Szene mit Adam Sandler habe ich in Los Angeles gedreht.
Das ist an mir vorbeigegangen.
Ja, das ist deshalb an dir vorbeigegangen, weil diese ganze Sequenz mit dem Schiff wurde rausgeschnitten. Ich war nicht drin in dem Film. Und ich habe vorher groß erzählt, ich drehe in Hollywood und es hat einen Spaß gemacht. Adam Sandler war restlos begeistert. Wir waren dann sogar privat bei ihm eingeladen und es war total nett und ja, und dann auf einmal rausgeschnitten. Was sich im Nachhinein als großer Glücksfall erwiesen hat. Denn der Film wurde als der schlechteste Film des Jahres bewertet und Adam Sandler, der ja Granatenschauspieler eigentlich ist, bekam irgendwie, wie heißt das, die Goldene Himbeere oder was auch immer. Der Film war wirklich, also ich liebe Adam Sandler, aber der Film war grauenvoll. Aber mich, ich hab so ein Sascha Hehn für Arme gespielt. So musste ich mir sogar die Haare lockig machen und blond färben. Ich sah super aus und dachte, boah, in Hollywood, dann haben die mich rausgeschnitten.
Sehr unglaublich.
Mit Sacha Baron Cohen hatte ich auch mal ein Angebot, aber die Rolle war so unterirdisch, die habe ich nicht gespielt.
Hättest du mir auch so einen Tanga anziehen müssen.
Ja.
Oder? Solltest
genau
du?
Die Rolle sollte ich spielen.
Wo er als Borat unterwegs war?
Nee, nicht als Borat. Er war als, wie heißt denn dieser Modedesigner, den er gespielt hat? Weiß ich nicht. Den österreichischen Modedesigner. Ist wurscht, da sollte ich auch mitspielen und dann nochmal irgendwas. Dann hatte ich ein Angebot für eine amerikanische Serie. Das war interessant. Ein fettes Angebot von ABC. Ich sollte die Nebenrolle spielen in einer amerikanischen Serie. Auch kein Casting, die wollten mich blind haben. Ich sollte unterschreiben und mich für 3 Jahre verpflichten.
Wow.
Und dann habe ich meinen Freund Arthur Kohn, Hollywood-Produzent
mein
aus der Schweiz.
Mein Freund Arthur Kohn.
Dann habe ich gesagt, Arthur, du musst mich beraten. Ich habe hier ein ganz fettes Angebot. Ja, das machst du natürlich. Wenn die dich rufen, gehst du dahin. Und sagte, aber bevor du es machst, bevor du den Vertrag unterschreibst, du schicke ich dich hier zu meinem Wahrsager. Du gehst zu meinem Wahrsager in Beverly Hills. Und dann hat Arthur Kohn mich auf seine Kosten, hat er gezahlt, hat er darauf bestanden. Oh Gott, ich erzähle hier Geschichten. Hat Arthur Kohn mich zu seinem Wahrsager, ist auch der Wahrsager von Madonna, geschickt. Und dann habe ich gesagt, listen, I've got an offer and I want to shoot a movie in Hollywood. And what do you think? Should I do it or should I rather not do it? Und dann sagte er, machen Sie das auf keinen Fall. Diese Serie wird ein großer Flop. Spielen Sie da nicht mit. Das kann kein Flop werden. Das ist der erfolgreichste Produzent in Amerika. Das wird ein Erfolg. Sagte, don't do it. Don't touch it. Leave it. Und dann habe ich abgesagt. Und das Ding war ein Riesenflop.
Nein.
Ja, es war ein Riesenflop. Es liefen 3 Folgen, dann wurde es abgesetzt.
Oh Gott, ich habe Gänsehaut. Ja. Wirklich?
Der Wahrsager hat aber gesagt, da kommt noch mal was. Jetzt warten wir mal.
Du, der scheint ja recht zu haben.
Ja,
mal da kommt gucken. Noch mal was. Ja. Außerhalb dieses Podcasts.
Ja, ja.
lustig ist ja, dass wir jetzt alle darauf warten, was noch kommt. Aber eigentlich machst du ja alles, du machst dich ja rar, du machst ja das Gegenteil. Du machst ja eben keine große Rolle in Hollywood oder wer weiß wo, sondern du ziehst dich eigentlich zurück und das schon eine ganz lange Zeit. Warum?
Ich habe irgendwann als es so auf die 50 zuging, habe ich gedacht, nee, jetzt will ich mein Schicksal nicht weiter herausfordern. Ich mache jetzt wirklich Schluss mit der großen Samstagabendshow. Keine großen Shows mehr. Alles andere mache ich, wenn ich große Lust darauf habe, gerne weiter. Hier und da meine Serie oder eine Doku. Alles, was mir so Spaß macht. Aber nicht mehr dieser Druck am Samstagabend live. 90 Minuten. Du hast immer weniger Probenzeit. Du kennst das auch. Die Shows sind mit der heißen Nadel gestrickt und irgendwann dachte ich, nee, jetzt wird's riskant. Irgendwann kann ich dem Zuschauer nicht mehr die Qualität garantieren, die ich ihm gerne präsentieren möchte. Mhm. Und deswegen habe ich damit aufgehört.
Aber du hast mal gesungen, mein Leben ist die Show. Das war immer so und wird auch immer so bleiben.
Mein Leben ist die Show und das war immer so. Mein Leben ist die Show. Und das wird sich niemals ändern.
Das war der peinlichste Moment. Das war der peinlichste Moment in meiner Karriere. Ja, Birgit, entschuldige Birgit Reckmeier, ich muss wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Redakteurin, wir proben dieses Lied und Birgit sagt, du singst das ganz toll. Das ist sehr überzeugend, aber ehrlich gesagt, wenn du das singst, musst du auch dein Hemd aufmachen bis zum Bauchnabel. Ich sage, nein, das mache ich nicht. Doch, du musst das Hemd aufmachen, das glaubt das keiner. Dann habe ich gesagt, ich mach's in der Sendung. Und dann stand ich in der Sendung und gedacht, shit, jetzt habe ich ihr gesagt, ich mach das auf. Dann habe ich in der Sendung das Hemd aufgemacht und gesagt,
während des Auftritts,
ja,
so aufgeknöpft?
Ja, ich habe alles auf bis zum Bauchnabel aufgeknöpft und habe mich zu Tode geschämt.
Aber hast du keine Entzugserscheinung, wenn du das nicht machst? Wenn du auch so, ich meine, das ist ja auf Adrenalin, das ist ja eine Herausforderung, das ist ja auch so ein bisschen so ein Kick. Fehlt dir das nicht?
Ja und nein. Also beispielsweise in der Talkshow, das habe ich schon sehr genossen, da in eurer Runde zu sitzen. Und wenn das Publikum dann Spaß hat. Aber ich sitze auch gerne an meinem Schreibtisch und schreibe. Ich kann nicht sagen, was ich davon lieber täte, von diesen beiden unterschiedlichen Aktivitäten. Also ich trete gerne auf, aber ich glaube, im Moment ist das Schreiben ist für mich eher das Richtige.
Vielleicht auch Essen, weil als Königin Beatrix
absolut.
Wolltest du immer lecker Mittagessen.
Ja.
Sag nochmal mit diesem, ich kann das ja nicht.
Lecker Mittagessen. Das ist ganz einfach. Holländisch ist ganz einfach.
Kann das nicht.
Schön weich, schön weich. Alle sagen immer, es ist so harte Sprache, Niederländisch. Ich finde nicht.
Finde ich auch
nein,
nicht.
Ich finde Deutsch
ist eine harte Sprache.
Deutsch ist eine harte Sprache. Niederländisch ist eine ganz weiche Sprache.
Wir haben jedenfalls jetzt kein Mittagessen für dich. Aber
das ist jammer.
Das, ja, aber warte mal ab. Wir haben eine Tasse Kaffee für dich.
Oh, das ist das
Und Wichtigste. Zwar... aus einer echten Mitropa-Kaffeemaschine. Und jetzt lüfte ich mal hier die kleine Decke, die hier neben uns etwas verhüllt schon die ganze Zeit.
Nein, Tada! Ihr habt sogar den Mitropa Gold, das Kaffee, die Mitropa, 8,5 Tassen, hängende Filter mit Tropfverschluss, da steht sie.
Oh. Ach, du darfst noch ein bisschen schwelgen, wir hören mal rein in alte Mitropa-Erinnerungen.
Das ist eine Mitropa-Kaffeemaschine, 8,5 Tassen
Wunderbar.
Und hängende Filter mit Tropfverschluss. Können Sie die? Nein, falsch, alles falsch.
Nein?
Könnten Sie die irgendwo in der Dekoration unterbringen.
Nein, kann ich nicht. Ich
kriege Mördergeld dafür. Tun Sie mir den Gefallen.
Das war der damalige Unterhaltungschef des ZDF, Wolfgang Penck. Und ich wollte die Kaffeemaschine bei Wetten, dass unterbringen.
Weißt du, dass ich habe das, dieses Mitropa, diese Mitropa-Kaffeemaschine ist mir so im Gedächtnis. Aber von den ganzen Sketchen, von den ganzen Ausschnitten mit dir. Aber mir war immer nicht klar, gab es die jetzt wirklich, die Mitropa-Kaffeemaschine?
Nein, gab's nicht. Mitropa, nein. Die Mitropa-Kaffeemaschine ist so entstanden. Wir wussten seinerzeit bei Radio Bremen, dass wir an dem Tag senden, an dem der Deutsche Fernsehfunk an die ARD angeschlossen wird. Das heißt, DDR-Fernsehen hörte auf zu existieren zu einer bestimmten Uhrzeit und wurde zu ARD. Und der Zufall wollte es, dass meine Unterhaltungssendung die war, die das gesamtdeutsche Publikum begrüßen sollte. Also hatten wir da ein bisschen was vorbereitet, wen wir da alles begrüßen, und wir begrüßen die Zuschauer aus Mecklenburg-Vorpommern und so weiter. Und wir wollten etwas Verbindendes haben. Wir wollten einen westlichen Gegenstand, der aber irgendwie östlich rüberkommt. Also DDR und Bundesrepublik verbinden. Und nichts steht ja eigentlich mehr für diesen komischen Konsum Westdeutschlands wie so eine Kaffeemaschine. Und die Mitropa, das war die, was war denn das? Die Speisewagengesellschaft der DDR-Reichsbahn. Ich glaube, das hieß sogar noch so. Und so ist die Mitropa-Kaffeemaschine entstanden. Also der Name östlich, das Produkt westlich.
Also es hat sie nie wirklich zu kaufen gegeben.
Nein,
aber es, man
Gott
konnte
sei Dank
sie gewinnen,
nicht.
Ne?
Man konnte sie gewinnen.
In deiner
sie
Show.
Funktioniert auch, aber ich hätte den Kaffee daraus nicht trinken mögen. Ich weiß gar nicht, was die kostet. 8,90 € sowas wird die gekostet haben. Teurer war die nicht. Wir mussten die ja en gros einkaufen. Und wie gesagt, Radio Bremen hatte nicht so viel. Dementsprechend musste es günstig sein. Aber es sieht gut aus.
Es sieht toll aus. Und als wir das jetzt hier gerade gelüftet haben, die Decke runtergezogen haben, die graue, sehr alte, bisschen stinkige Decke von der Mitropa-Kaffeemaschine, hat dein Mann Dirk direkt ein Foto gemacht. Ich habe es gesehen mit dem Handy von dieser Situation. Das erste Mal in der Podcast-Situation.
Gut. Ja, dann können wir es ja sogar richtig belegen.
Ja, wir können es belegen, und wir dachten, wir könnten es auch beleben, weil eigentlich wollten wir uns jetzt einen Kaffee machen, aber du hast jetzt gerade gesagt, du möchtest keinen Kaffee
Wie gesagt,
trinken.
Einen Kaffee kann man schon machen.
Ja, ich würde dich bitten, das mal...
ich soll das machen?
Wir haben alles vorbereitet.
Ich habe die ja nur verkauft.
Warte,
ich kann die doch
auf.
Gar nicht, ich habe die ja nie bedient.
Pass auf, ich halte dein Mikro.
Du hältst
und
das
dann
Mikro,
hast du die
wo ist
Hände
denn das
frei?
Wasser?
Wir haben Wasser in einer Thermoskanne.
Das ist
dabei.
Ja wie früher. Also,
Guck
das
mal,
sind
heißes
8,5,
Wasser?
Also, ich sag dir, was das Besondere an der Mitropa ist. Die hat halt diese 8,5 Tassen. Das ist ein sehr hohes Fassungsvermögen. Ich meine, wir reden hier über eine Kaffeemaschine aus dem Jahr 1990. Wasser ist drin. So, wie magst du den Kaffee, Judith? Stark,
Warte,
nicht
ich
so
muss
stark.
Immer wechseln zwischen dem Mikro, wo ich das jetzt hinhalte. Ich mag ihn gerne so mittel,
ja,
ehrlich
ich auch.
Gesagt.
Ich bin auch nicht so ein ganz, übrigens auch bei mir genetisch bedingt,
man
das
muss
mit
so
dem
Filter
Kaffee.
Muss man so knicken unten.
Ja, und du siehst, früher waren die Filter kleiner. Das ist ein moderner Filter. Und damals hat man sich so viel Kaffee nicht leisten können wie heute, aber wir kriegen das schon hin. Das mit dem Kaffeekonsum, da war ich stehen geblieben. Das ist bei mir genetisch festgelegt. Genetisch festgelegt will sagen, das sind meine holländischen Gene. Denn der Niederländer, der ernährt sich quasi von Kaffee. Anstelle von Vitamin C trinkt der quasi Kaffee. Und jetzt kommt, liebe Judith, der feierliche Moment. Ich mache sie an. Die Mitropa läuft. Strom haben wir?
Ja, guck mal, da ist ein Kabel, das geht hier lang durch den Saal. Guck
mal, hör mal, wie sie gluckert.
Zur Steckdose.
Die Mitropa ist am Gluckern.
Ja, oh, das Geräusch.
Die Original Metropa. 8,5 Tassen. Hängende Filter mit Tropfverschluss. Jetzt läuft der Kaffee durch, wie wenn nichts gewesen wäre.
Und für unsere ich glaube, wir haben es noch gar nicht beschrieben, das Gerät, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es handelt sich um eine rote Plastik-Kaffeemaschine.
Die Betonung liegt auf Plastik.
Plastik, die offenbar wirklich nicht mehr als 8 Mark wahrscheinlich damals noch gekostet hat.
Ich denke mal, ja. Ja, ja. Aber schön, formschön und vor allem leicht. Ich konnte sie überall mitschleppen. Egal, ob ich sie bei der Bambi-Verleihung Uschi Glas oder wem auch immer in die Hand gedrückt habe. Sie war schön leicht.
Hast du denn noch eine zu Hause?
Nein, ich habe keine zu Hause. Es gab eine, die am Schluss übrig geblieben ist und die habe ich Radio Bremen überlassen. Die steht bei Radio Bremen.
Und weißt du, wo die steht? Die steht neben dem Sofa von Loriot.
Oh, ist das schön.
Am Empfang in einer Glasvitrine.
Ist das schön, das habe ich gar nicht gesehen.
Wirklich, das wird gefeiert bei
Toll.
Uns.
Ja, das freut mich. Da gehört sie dann auch hin.
Ja, und es gibt ja auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer von 3 nach 9, die dann gesagt haben, also Harpe ist eigentlich der einzig legitime Nachfolger von Loriot.
Vielen Dank.
Guck mal, das ist doch ein schönes Lob, oder?
Ja, allerdings. Hochgeschätzt, mein großes Vorbild. Feiner Mann.
Ja. Gehört Kaffee bei dir zum Gemütlichsein dazu?
Auf jeden Fall.
Du hast gesagt,
Fall.
Du trinkst viel. Wann trinkst du Kaffee?
Immer. Nach dem Aufstehen, unmittelbar. Ich kann aber auch noch kurz vorm Schlafen gehen.
Nein.
Ich trinke auch gerne kalten Kaffee. Ja, meine Oma hat immer gesagt, kalter Kaffee macht schön.
Stimmt.
Ich versuche es bis heute verzweifelt. Aber ich trinke eigentlich immer Kaffee. Vor dem Essen, nach dem Essen.
Also man soll ja auch direkt nach Kaffee sehr gut einschlafen können. Ne? In den ersten 20 Minuten ist es fast wie ein Schlafmittel. Aber
ja.
Wenn man dann länger wartet, dann hält es einen wach. Und du kannst wirklich auch am Abend noch ohne Probleme?
Es kommt drauf an. Nach einem anstrengenden Tag geht es, aber wenn der Tag, sagen wir mal, also im Urlaub würde ich es jetzt nicht machen. Da würde ich dann abends sicher nicht schlafen.
Mhm. Und wenn du jetzt deinen Geburtstag feierst, ne? Steht da eine Flasche Champagner morgens auf dem Tisch oder einfach nur ein Kaffee?
Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Also mein Mann und ich sind und mein Mann möchte eigentlich gerne, dass wir so richtig Gas geben und
große Party.
190 Personen und irgendwie die Festhalle in Randsberg-Baumbach mieten oder irgend sowas. Ich weiß es noch nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir einfach nur in unserem Häuschen in Umbrien Kaffee trinken und irgendwie die Katzen auf dem Schoß. Wäre für mich genauso schön.
Also wir haben ja das große Glück, das habe ich anfangs schon gesagt, dass wir jetzt zwar nur eine Person eingeladen haben, nämlich Harpe Kerkeling, jetzt hier zum Feiern deines Geburtstags im Podcast,
ja.
Aber dass ja ganz viele hier sind. Wir haben sie alle schon erlebt heute. Königin Beatrix, Hannelein, Fridolinsche, den hatten wir glaube ich noch nicht, Siegfried Schwebli, Horst Schlemmer, um nur einige zu nennen. Gibt es irgendwelche Figuren, die du nicht mehr einladen würdest auf deine eigene Geburtstagsparty, auch wenn 190 Leute kommen dürfen, wie dein Mann Dirk sich wünscht?
Ich würde auf keinen Fall den Siegfried Schwebli einladen, weil da brennt die Hütte ab oder es gibt einen Unfall oder die Versicherung zahlt nicht. Also den würde ich nicht einladen.
Und welche deiner Figuren würde oder dürfte eine Rede auf dich halten?
Die Beatrix. Oh, das wäre schön. Da würde ich mich sehr freuen drüber.
Das ist schön. So, statt dich auf der TV-Bühne zu sehen, hören wir dich ja zumindest im Kino immer als Synchronsprecher von Schneemann Olaf bei der Eiskönigin, bei Kung Fu Panda als Panda-Bären Po.
Ja.
Oder auch als bei Garfield als faulen Kater. Und auf der Leinwand selbst warst du Anfang der 90er Jahre zu sehen im Film Kein Pardon, über den Günther Jauch bis heute ins Schwärmen gerät.
Der ist von 1993, der ist also jetzt über 30 Jahre alt. Und er schafft es in einer Schärfe und Klarheit, das deutsche Unterhaltungswesen, und zwar nicht nur eben im Vordergrund, was dann da im Fernsehen zu sehen ist, sondern was hinter den Kulissen passiert, in einer Art und Weise zu persiflieren, zu karikieren, aber auch eben zu offenbaren, dass ich sagen muss, das ist ein absolutes Meisterwerk.
Oh, wie toll. Danke, Günther.
Das wollte ich noch unterbringen.
Ja,
hast
danke,
mir ein bisschen
Campino,
schwer gemacht, da irgendwie noch hinzubringen.
Es ist ja toll. Ja, danke.
Kannst du gut mit Lob umgehen?
Kann ich gut mit Lob umgehen? Also sagen wir mal so, bei der Arbeit, die ich mache, wünsche ich mir natürlich Lob. Ich wünsche mir, dass die Leute sagen, Mensch, toll. Mhm. Und wenn sie es dann sagen, dann, ich weiß nicht, dann stehe ich da und denke mir, ja gut, aber ich weiß nicht so richtig, wohin damit. Dann denke ich, komm, mach das Nächste. Halte ich nicht so lange damit auf, mach das Nächste. Ja, die Metropa ist
die
ganz
ist
schön.
Laut.
Ich sag ja, die
lustig.
Ist laut. Das ist,
ja, unser Redakteur kommt jetzt gerade, unser Redakteur
und
Olaf,
und schaltet
sie aus, weil es ihm zu laut ist, während wir uns hier unterhalten.
Ja.
Aber weißt du was, Harpe? Wir können uns jetzt ganz gemütlich aufs Kaffeetrinken konzentrieren, weil unsere Podcast-Zeit ist leider schon vorbei.
Was? Das war's jetzt schon?
Das war's jetzt schon. Und ich würde gerne, lass uns eine ganze Serie draus machen. Ich bin total dabei. Es ist leider vorbei.
Und ja, schade. Ich dachte, wir reden auch noch über dein Buch, Judiths kleine Farm. Carter Jack sucht einen Freund. Das finde ich nämlich auch ein ganz schönes Buch. Da wollte ich dich, dann mache ich mal einen Podcast und lade dich ein.
Oh, das finde ich ganz toll. Das habe ich dir nur mitgebracht, weil meine Katze die Hauptrolle spielt und wir doch Katzenfreunde sind.
Das ist ganz
sind.
Schön, ja. Ich freue mich auch darauf, das zu lesen.
Ich bedanke mich für das Gespräch hier im Podcast und für all
danke
die
dir.
Schönen Fernsehmomente, die du uns allen beschert hast.
Ich danke dir, es war wirklich ein schönes Gespräch, ich habe mich sehr gerne mit dir unterhalten. Vor allem habe ich dir Sachen erzählt, die habe ich wirklich noch keinem erzählt.
Ja, ist das so?
Ja, so einige.
Okay, das nehme ich als Kompliment.
Ja, unbedingt.
Und bedanke mich umso mehr. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Harpe.
Danke dir.
Und Happy Birthday. Ich singe jetzt nicht, wir wissen ja warum.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, genau. So, und natürlich bedanken wir uns auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, Ihnen hat diese kleine Zeitreise und Geburtstagsfeier mit Harpe Kerkeling etwas Freude bereitet. Und wenn Sie mehr von Harpe Kerkeling sehen wollen, dann besuchen Sie die ARD Mediathek. Da finden Sie eine ganz tolle neue Doku über Harpe, aber auch seine berühmtesten Sketche und Filme. Und wir legen Ihnen sein neues Buch ans Herz. Harpe Kerkeling, gebt mir etwas Zeit, meine Chronik der Ereignisse. Viel Spaß dabei und danke fürs Zuhören.
Das war ein 3 nach 9 Spezial zum 60. Geburtstag von Harpe Kerkeling. Moderation Judith Rakers. Redaktion Olaf Rathje. Sound Evgeni Ratuschniak und Eva Garte. Eine Produktion von Radio Bremen für die ARD Audiothek.
Ich hoffe, Ihnen hat die Sendung trotzdem Spaß gemacht, denn das Leben ist doch sowieso nur ein Quiz, denn das ganze Leben ist ein Quiz. Und wir sind nur die Kandidaten. Das ganze Leben ist ein Quiz. Und wir raten, raten, raten. Das ganze Leben ist ein Quiz.
Und hier noch ein Tipp zum Weiterhören.
Oliver Kalkofe und Oliver Welke sind die fabelhaften Boomer Boys. Zu hören im Podcast Kalk und Welk.
Wir sind jetzt offizielle Allgemeinwissen. Nach uns wird in Quiz-Sendung gefragt, wurde uns zugetragen.
Und zwar war das bei Gefragt, Gejagt im ersten.
Was für fabelhafte Boys sind Kalkofe und Welke laut dem Untertitel ihres Podcasts Kalk und Welk?
Was für fabelhafte Boys sind die fabelhafte Gangster-Boys?
Boomer Boys.
Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, das wäre der viel bessere Podcast-Name gewesen. Die fabelhaften Gangster Boys.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.